Der Frühling ist voll im Gange und alles fängt wieder so richtig an aufzublühen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das als schön empfindet. Ich glaube, dass es den meisten Menschen wahrscheinlich so geht, zu sehen, da entsteht Wachstum, da passiert was. Ja, es fängt an, nach der kalten Jahreszeit wieder was zu leben. Gut, manch einer schaut vielleicht in seinen Garten und denkt, da wuchert auch irgendwie alles. Und da ist jede Menge Arbeit mit verbunden und es vergeht einem die Frühlingsfreude vielleicht auch schon mal. Oder manch anderer hat mit Pollen zu kämpfen. Auch das ist jetzt nicht die Jahreszeit, die man sich so wünscht. Aber ich denke trotzdem, dass es an sich etwas ist, dass wir Freude daran haben, wenn wir sehen, da wächst etwas, da entsteht etwas, da kommt etwas zur Blüte. Und damit etwas wirklich heranreifen kann, braucht es unbedingt ein gutes Wurzelwerk. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht hier von einem Baum mit einem starken Wurzelwerk tief in die Erde verankert. Und jetzt sind wir ja kein Verein von Botanikern hier und trotzdem, weil ich dieses Bild vom Baum und einem gesunden Wurzelwerk und daraus resultierender Frucht mal verwenden, beziehungsweise die Bibel verwendet es an ganz vielen Stellen, um über unser Glaubensleben zu sprechen. Ganz bekannt ist Psalm 1 in der Hinsicht und genau um diese Frage nach einem Wurzelwerk, nach einem gesunden Wurzelwerk unseres Glaubens und nach der Frage der daraus resultierenden gesunden Frucht in unserem Leben. Genau darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Also das Wurzelwerk unseres Glaubens und die Frucht unseres Glaubens. Und dazu wollen wir uns näher mit dem Kolosserbrief auseinandersetzen. Und wir wollen das tun unter dem Übertitel dieser Predigtreihe »In Christus verwurzelt«. Darum geht es also in den nächsten Wochen im Kolosserbrief »In Christus verwurzelt«. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt für unser gesamtes Glaubenswachstum. Und genau das macht der Kolosserbrief so gut deutlich. Unser Glaubensleben braucht unbedingt ein gutes und gesundes Wurzelwerk in Jesus Christus. Man könnte auch sagen, eine Identität in Jesus Christus. Und aus diesem gesunden Wurzelwerk heraus können dann auch echte geistliche Früchte entstehen. Also ein Lebenswandel, der Gott gefällt, ein Lebenswandel, der Gott ehrt. Ein Lebenswandel, der in unserem Alltag dann Ausdruck findet. Und so ist die ganz grobe Struktur im Kolosserbrief sehr einfach zu merken an sich. Die ersten zwei Kapitel, Kapitel 1 und 2, sprechen davon, wer Jesus Christus ist und wer wir als Wiedergeborene in Christus sind. Also die ersten zwei Kapitel sprechen von unserer Identität in Christus. Und Kapitel 3 und 4 baut darauf auf und spricht davon, wie wir nun mit und für und durch Christus leben sollen. Also nochmal ganz kurz ausgedrückt, Kapitel 1 und 2, in Christus sind wir, und Kapitel 3 und 4, und durch Christus wandeln wir. Kapitel 3 und 4. Ja. Diese Struktur, die dürfen wir niemals außer Acht lassen, dürfen niemals vergessen und in unseren Gedanken voneinander abkoppeln, wenn es unser Glaubensleben und auch unser Glaubenswachstum betrifft. Weil wenn wir das voneinander lösen, dann funktioniert etwas nicht, dann werden wir bildlich gesprochen versuchen, gottgefällige Früchte hervorzubringen, ohne Wurzelwerk. Und ich glaube, das ist ein Problem von nicht wenigen Christen, die sich einen abkrampfen und versuchen, irgendwie so zu leben, dass es Gott gefällt, aber es ist mühselig und es ist schwer. Und für eine Zeit lang mag das vielleicht irgendwie funktionieren, aber ganz schnell fehlt die Kraft und die Motivation, es fehlt das Wurzelwerk, das für entscheidende Nährstoffe und entscheidende Grundvoraussetzungen und für die Beständigkeit sorgt. Also ohne gesunde Wurzeln auch kein gesunder Baum. Ich glaube, das ist ganz deutlich auch in der Natur schon zu sehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Wurzeln in Christus, das neue Leben durch ihn, die Stellung, die wir durch ihn bekommen haben, das neue Potenzial durch ihn, dass wir diese Dinge kennenlernen und persönlich darin Wurzeln schlagen. Und genau darum soll es gehen. Es geht darum, dass wir aus der Identität in Christus heraus leben. Und dabei hilft uns der Kolosserbrief, das eigene Wurzelwerk in Christus besser zu kennen und zu festigen und vielleicht auch für manch einen es wieder zu beleben und letztendlich dann zu lernen, aus diesem Wurzelwerk heraus das ganz persönliche Leben mit Jesus zu führen. In Kolosser 2, Vers 6 und 7, da wird das mit folgenden Worten sehr gut zusammengefasst. Da schreibt Paulus: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Genau darum soll es in dieser Reihe gehen, dass wir verstehen, in Christus sind wir und aus diesem neuen Stand in Christus heraus wandeln wir. Und Kolosser 2, Vers 6 und 7 bringt das sehr komprimiert zusammen. Und wenn man hier diesen Vers liest, dann beachtet mal, wie oft hier diese Formulierung in ihm allein drin steckt. Es sind zweimal direkt, dass es heißt in ihm und dazu noch die eigentliche Namensbenennung von dem Herrn Jesus Christus am Anfang von diesem Vers 6. Und das steht ein Stück weit exemplarisch für etwas, was man mal als persönliches Studium mit dem Kolosserbrief machen kann. Ihr könnt in der kommenden Woche, das wäre so mein Tipp, euch die ersten zwei Kapitel vom Kolosserbrief mal vornehmen und darauf achten, wie oft da in ihm oder in Christus vorkommt. Und schreibt euch dabei ruhig mal heraus, was durch ihn alles geschehen ist und was wir als Wiedergeborene durch ihn alles bekommen haben. Gerade wenn du merkst, dass dieses Thema Identität in Jesus etwas für dich ist, was dir nicht so geläufig ist oder vielleicht auch was ist, was immer wieder in Vergessenheit gerät oder irgendwie abgekoppelt ist von deinem sonstigen Leben, dann ist das eine große Hilfe, glaube ich, weil du wirst dadurch deine Identität in Christus verwurzeln in seinem Wort. Und es kann so gut helfen, sich diese Dinge mal rauszuschreiben und irgendwo sichtbar für sich als Merkhilfe hinzustellen oder so, dass man es immer wieder vor Augen hat. Bevor wir heute Morgen die ersten 8 Verse im Kolosserbrief anschauen, will ich gerne ein paar Eckdaten zum Kolosserbrief geben, die uns helfen, diesen Brief ein bisschen einzuordnen. Wir werden im Laufe der Zeit ja noch viel mehr kennenlernen, aber zunächst mal so ein paar Eckdaten zum Brief. Da ist der Verfasser Paulus, Apostel Jesu Christi, so beschreibt er sich in Kapitel 1, Vers 1, und Paulus war, soweit wir wissen, nie selbst in der Stadt Kolossä. Also in Kapitel 2, Vers 1 macht er das deutlich und trotzdem hatte er diese Gemeinde auf dem Herzen. Nun ist es wahrscheinlich so gewesen, dass Paulus diesen Brief nicht selbst geschrieben hat, sondern dass er ihn vielmehr diktiert hat und aufschreiben lassen hat. Ganz am Ende vom Brief in Kolosser 4, Vers 18 schreibt er als Grußbemerkung, diesen Gruß schreibe ich mit meiner eigenen Hand. Und dementsprechend geht man davon aus, dass er nicht selbst komplett wirklich geschrieben hat, auch wenn er der Verfasser und für den ganzen Inhalt verantwortlich ist. Eventuell hat er ihn Timotheus diktiert, der bei ihm war. Die Abfassungszeit, die beläuft sich wahrscheinlich auf 60 bis 62 nach Christus und es hängt unmittelbar zusammen mit dem Abfassungsort. Und zwar vermutlich ist dieser Brief entstanden aus der römischen Gefangenschaft, als Paulus da war. Paulus schreibt ja mehrere Briefe aus der römischen Gefangenschaft, die sogenannten Gefängnisbriefe. Darunter zählt der Philipperbrief, der Epheserbrief, der Philemonbrief. Das heißt, diese Briefe, Epheser, Philippa, Philemon, die entstanden zu einer ganz ähnlichen Zeit, irgendwann in diesem Zeitraum. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dann sieht man enge Bezüge, zum Beispiel zum Philemonbrief, weil da gleiche Personen erwähnt werden, die wir auch im Kolosserbrief haben. Und Philemon selbst, an dem Paulus den Philemonbrief schreibt, das war ein Glied der Gemeinde in Kolossä, der Philemon, wo Onesimus dann zurückgeschickt wurde. Eine sehr enge Parallele gibt es auch zum Epheserbrief. Ganz spannend, wenn man den mal parallel liest, sowohl das, was den Inhalt angeht, auch, als auch was die Struktur angeht. Da ist es Epheser 1 bis 3, in Christus sind wir, Epheser 4 bis 6, durch Christus wandeln wir oder wie wir mit Christus wandeln. Das heißt, es gibt ganz enge Verbindungen von diesen Briefen. Die Adressaten waren die Gemeinde in Kolossä. Und diese Gemeinde wurde nicht von Paulus gegründet, sondern sehr wahrscheinlich von Epaphras. Das ist jetzt nicht der bekannteste Mann, der begegnet uns im Kolosserbrief aber immer mal wieder. Und die Stadt Kolossä war in der Vergangenheit eine florierende Handelsstadt ursprünglich mal. Und sie hatte auch wichtige Handelsrouten, die da vorbeiliefen. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Brief geschrieben wurde, war die wirtschaftliche Blüte dieser Stadt vorbei. Und stattdessen verlagerte sich vieles auf die Nachbarstädte Laodicea und Hierapolis. Und Kolossä lag in Phrygien in der römischen Provinz Asia, das ist ein Teil der heutigen Türkei. Und diese Stadt lag ca. 160 Kilometer von Ephesus entfernt, im Gebiet von den 7 Gemeinden, an denen die 7 Sendschreiben in der Offenbarung, Offenbarung 1 bis 3, gesandt sind. Auf der dritten Missionsreise von Paulus kam er in Apostelgeschichte 19, kann man das nachvollziehen, in Ephesus vorbei und in diesem Zuge war sehr wahrscheinlich dieser Epaphras in Ephesus und bekehrte sich dort. Er hörte das Evangelium, bekehrte sich dort und dann nahm er das Evangelium mit in seine Heimatstadt nach Kolossä und gründete dort eine Gemeinde. Epaphras wird uns in dem Text von heute Morgen nachher auch noch in den Versen 5 bis 7 in Kapitel 1 begegnen. Das heißt, die Gemeinde wurde irgendwann in den 50er Jahren nach Christus gegründet und dementsprechend war sie, als dieser Brief entstanden ist, nur wenige Jahre alt. Und in Kolossä selbst gab es eine Mischbevölkerung aus Juden und aus, also Nicht-Juden oder Heiden, so wie die Bibel das ja oft bezeichnet. Und so war auch die Gemeinde, also ein Sammelsurium von teilweise Juden und auch Heiden, beides war vertreten. Die Gemeinde in Kolossä, die pflegte einen engen Austausch mit der Gemeinde in Laodicea. Wenn man ans Ende des Briefes guckt, in Kolosser 4, Vers 13 und folgende, da sieht man, dass sie mit Laodicea verbunden sind, auch dass sie den Brief aus Laodicea lesen sollten, den Paulus dahin geschrieben hat, und dass sie ihren Brief, den Kolosserbrief, nach Laodicea geben sollten. Das heißt, die Adressaten wären gar nicht nur die Kolosser, sondern auch zum Beispiel die Laodicea. Der Anlass von dem Brief kann man grob zusammenfassen mit Bekämpfung von Irrlehren und Festigung des Glaubens. Das ist die Absicht, die Paulus dahinter hat. Diese junge Gemeinde in Kolossä war Irrlehren und Irrlehrern ausgesetzt. Und diese Irrlehren war ein Sammelsurium von Aspekten jüdischen Ursprungs. In Kapitel 2 wird das vor allem deutlich, Kapitel 2, Vers 16. Aus griechischer Philosophie, das war ein anderes Element, Kapitel 2, Vers 8, und den Uranfängen der sogenannten Gnosis, die dann im 2. Jahrhundert nach Christus so richtig aufkam. Und diese Gnosis, Gnosis bedeutet Erkenntnis, das ist griechisch und bedeutet Erkenntnis, und Gnosis war geprägt von einer geistlichen Erkenntnis und Reife, von der man sprach, die weit über Jesus hinausging. Also Jesus war gewissermaßen der Beginn, aber das reichte noch nicht, sondern es musste noch viel, viel mehr geistliche Erkenntnis auf irgendwelche übernatürliche Art und Weise in irgendwelchen Sphären stattfinden. Wir haben es also mit einer synkretistischen Irrlehre zu tun, Vermischung von verschiedenen Dingen, und dabei scheint vor allem die Göttlichkeit von Jesus und die Vorrangstellung von Jesus geleugnet worden zu sein, und auch sein Werk war damit angegriffen. Nun hatte Paulus viel Sorge und Kampf um diese junge Gemeinde, und er macht das in Kapitel 2, Vers 1 deutlich. Und so schreibt er ihnen den Brief, um sie in der Lehre zu festigen, um ihnen und auch uns letztendlich deutlich zu machen, dass wir in Christus bereits volle Genüge haben und was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und wir werden auf die einzelnen Aspekte und Elemente von diesen Irrlehren und all dem ja noch zu sprechen kommen. Aber heute wollen wir nach dieser kurzen Einführung nach so ein paar Eckdaten in die ersten Verse des Briefes einsteigen und wollen uns jetzt die ersten 8 Verse im Kolosserbrief anschauen unter dem Thema von heute Morgen, was wahren Glauben ausmacht. Und ich lese uns Kolosser 1, Vers 1 bis 8 unter diesem Titel, was wahren Glauben ausmacht. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossä. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Es sind 5 Kennzeichen, die wir herausarbeiten aus diesem Text heute Morgen. 5 Kennzeichen, was wahren Glauben kennzeichnet oder wahren Glauben ausmacht. Und während wir diese 5 Kennzeichen uns näher anschauen wollen, lade ich euch ein, dass ihr persönlich überlegt und diese Kennzeichen ein Stück weit auch selbst mit an euer Leben anlegt und übertragt. Der erste Punkt, das erste Kennzeichen heute Morgen, der heißt: durch Christus geheiligt und zu Gottes Kind geworden. Und das ist der ausführlichste Punkt. Es geht um die Verse 1 und 2. Paulus steigt in diesem Brief, wie fast in allen seinen Briefen, mit diesen Worten ein: Paulus, Apostel Christi Jesu. Und Apostel bedeutet so viel wie Gesandter oder wie Bote. Und genau das war Paulus, ein besonders Berufener und ein von Jesus Christus Abgesandter, ein Bote für Jesus Christus. Und dabei war Paulus keiner von den 12 Aposteln, die Jesus zu seinen irdischen Lebzeiten sich ausgesucht hatte, sondern Paulus war gewissermaßen ein spätberufener Apostel. Und in Apostelgeschichte 9 kann man das nachvollziehen, wie Jesus ihm begegnet ist und wie Jesus ihn berufen hat und wie er ihn dann zum Apostel für die Nationen gemacht hat. Weiter ergänzend dazu, zur Vertiefung, kann man Galater 1 und 2 auch lesen und das gut nachvollziehen. Nun will ich heute Morgen nicht lange über das Apostelamt von Paulus sprechen, nur ganz kurz diesen Zusatz in Kolosser 1, Vers 1 Aufmerksamkeit schenken, wenn er schreibt, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Diesen Zusatz, durch Gottes Willen, den schreibt Paulus nicht immer am Anfang seiner Briefe. Manchmal ja, aber manchmal auch nicht. Und wir können uns fragen, was will er denn damit ausdrücken und warum könnte das hier bei den Kolossern so wichtig sein? Also wenn Paulus am Anfang seiner Briefe immer schreibt, Apostel Christi Jesu, bezeichnet er sich deutlich damit, dass er sagt, dass er im Namen und in der Autorität von Jesus Christus kommt. Also er kommt als Botschafter Jesu Christi, nicht als einer, der sich das selbst ausgedacht hat, sondern mit einer Botschaft von Jesus Christus für die Gemeinde in Kolossä an dieser Stelle. Und nun könnte ja jeder daherkommen und sagen, ja, ich bin selbsternannter Apostel und ich habe Autorität und beansprucht das für mich. Aber Paulus verweist hier ganz bewusst an dieser Stelle darauf, dass er sagt, dass er Apostel wurde durch Gottes Willen. Das heißt, sein Apostelamt, das kam von außen, nämlich von Gott selbst. Es war Gottes Wille. Nicht Paulus hat sich das überlegt, sondern Gott hat ihn dazu berufen. Und dementsprechend liegt auch seine Autorität nicht in ihm selbst, sondern in Gott. Nun habe ich eben schon gesagt, dass die Kolosser Paulus ja bis dahin noch gar nicht kannten oder noch nie persönlich getroffen haben und gesehen haben. Und umso wichtiger scheint es zu sein, dass Paulus diese Autoritätsbekundung hier an dieser Stelle macht, damit sie überhaupt ihm gegenüber Gehör schenken, damit sie deutlich verstehen, ja, diese Botschaft, die Paulus uns jetzt sagt, diesen Brief, den er uns schreibt, das ist etwas, was Gott selbst uns sagen will und nicht etwas, was Paulus einfach so sich überlegt hat. Paulus sitzt zu dieser Zeit in Gefangenschaft, während er den Brief schreibt, ja, und wir erfahren in Kapitel 4 von einigen Leuten, die dort zusammen mit ihm sind. Und hier in Vers 1 lesen wir unter anderem von Timotheus, der ein treuer Mitarbeiter und Wegbegleiter für Paulus gewesen ist und der auch bei der Abfassung von diesem Brief dabei war. Ich habe es eben schon gesagt, möglicherweise der das vielleicht niedergeschrieben hat sogar. Paulus bezeichnet ihn interessanterweise hier als Bruder. Und nicht wie so oft in den Timotheusbriefen zum Beispiel als sein Kind im Glauben. Paulus war ja sowas wie sein Mentor, könnte man sagen. Und zugleich verstand er aber Timotheus in Christus als ebenbürtigen Bruder, so nennt er ihn hier. Man könnte also sagen, dass Paulus Timotheus in Christus sah. Und genau das Gleiche, die gleiche Sichtweise, die legt Paulus auch gegenüber den Kolossern an den Tag, wenn er in Vers 2 folgende Worte zu ihnen spricht, beziehungsweise sie mit folgenden Worten anspricht, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossä. Jetzt ist dieser Begriff Heiliger in unseren Tagen heute und im Laufe der Geschichte ziemlich verunglimpft worden, sodass es bis heute ja Heiligenverehrung gibt. Und das geschah dann immer so und geschieht bis heute in dem Sinne, also da ist ein herausstechender Gläubiger und der wird als Heiliger bezeichnet wegen dem, was er getan hat. Aber die Leistung von Menschen und das, was sie taten, ist in der Bibel niemals der Grund dafür, dass sie von Gott als heilig angesehen oder sogar bezeichnet werden. Wenn es darum geht, was du und ich und jeder andere Mensch getan hat oder auch nicht getan hat, dann gibt es in der Bibel nur eine Beschreibung, die uns kennzeichnen würde, und das wäre Sünder. Ja? Wir sind Sünder, das ist die Tatsachenbeschreibung, wie wir vor Gott dastehen und angesehen werden, solange nicht Jesus Christus persönlich zu unserem Retter und Herr geworden ist. Und wenn das noch nicht in deinem Leben geschehen ist und du heute Morgen hier sitzt oder zuhörst, dann muss ich dir sagen, du bist noch nicht in Christus. In Christus zu sein, kann nur der beanspruchen, der sich als schuldig vor Gott bekennt, der um Vergebung seiner Sünde bittet und glaubt, dass Jesus als der sündlose Sohn Gottes für seine Schuld, für seine Sünde am Kreuz gestorben ist und den vollen Preis bezahlt hat. Ja, nur wer von seinem selbstbestimmten Leben umkehrt, von seinem Leben ohne Gott und sagt, ja, ich unterstelle mein Leben ab sofort Jesus Christus, nur der kann für sich beanspruchen, in Christus zu sein. Wir kommen noch mal darauf zu sprechen in Kolosser 1, Vers 21 bis 23, intensiver auch, was damit alles verbunden ist, aber wir werfen an dieser Stelle schon mal einen Blick in diese Verse in Kolosser 1, Vers 21 bis 23 und achten mal darauf, wenn wir das lesen jetzt, wie Gott einen sündigen Menschen vor sich als heilig darstellen kann. Da heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er, damit ist Jesus gemeint, aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum Gott sündige Menschen wie dich und mich vor sich als heilig darstellen kann, warum er uns als heilig ansehen kann. Und das ist, weil wir in dem Heiligen, in Jesus Christus sind. Weil wir durch Jesus mit Gott versöhnt wurden, weil wir in Christus sind. Und das bedeutet, dass Gott uns ansieht, wie er seinen eigenen Sohn ansieht. Und wie sieht er ihn an? Heilig. Das ist der einzige Grund. Und wenn du das noch nicht persönlich im Glauben angenommen hast, wie Paulus das ja hier schreibt, dann mach das noch heute fest. Zumindest sofern du davon überzeugt bist, dass das stimmt. Und wenn du Fragen hast dazu, dann frag. Aber lass diese Botschaft nicht einfach an dir vorbeiziehen. Nun ist es spannend, dass Gott uns nicht nur als heilig in Christus ansehen kann, sondern die Christen in Kolossä, und Klammer auf, Paulus kannte sie ja gar nicht, und auch uns als Heilige anspricht. Genau das tut Paulus ja hier. Er spricht sie in ihrem Stand in Christus an. Nun schien die Gemeinde in Kolossä an sich keine Katastrophengemeinde gewesen zu sein, sondern an sich ganz gut unterwegs, aber ja bei weitem nicht perfekt. Und umso spannender ist, dass Paulus, bevor er sie zu irgendwas auffordert, sie zunächst mal sich selbst und auch ihnen vor Augen führt, dass sie in Christus sind. Das heißt, er spricht sie in ihrer Identität in Christus an. Und das tut er nicht nur über den Begriff heilig, sondern auch, indem er sie als gläubige Brüder in Christus bezeichnet. Gläubig könnte man ja auch übersetzen mit treu. Und im weiteren Verlauf unseres Predigttextes sehen wir, dass die Kolosser tatsächlich einen treuen Glauben hatten oder zumindest den Anschein gemacht haben. Aber vor allem ist hier spannend an der Stelle, dass Paulus sie als Brüder oder auch Geschwister in Christus nennt. Und damit sagt er aus, dass sie durch Jesus Christus zu Gottes Kindern geworden sind. Und das ist es ja auch so. Ja? Also wir werden nur zu Gottes Kindern durch den Glauben an den Sohn, durch den einzigen Sohn selbst, der uns Anteil gibt an seiner Sohnschaft, der uns seine Sohnschaft übereignet oder zueignet. Und dadurch haben wir Familiengehörigkeit zu Gottes Familie. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst einer von den Lesern damals gewesen ursprünglich und du liest das oder hörst das und der große Apostel Paulus, der bezeichnet dich als Bruder oder als Schwester in Christus. Das ist, glaube ich, schon was, wo wir denken, oh, das ist schon was, ja, wenn so eine geistliche Größe mich so anspricht. Aber für Paulus als den großen Überapostel ist das gar nichts Außergewöhnliches, dass er sich als einer unter vielen Glaubensgeschwistern versteht, weil er völlig unabhängig von seinem Amt genau weiß, dass er nur durch Jesus Christus und nur durch die Gnade Gottes zum Kind Gottes geworden ist. Und so sieht er sich selbst also in Christus nicht übergeordnet, sondern gleichgestellt mit jedem anderen Gläubigen. Und genau das prägt seine Sichtweise auf seine Mitgeschwister. Und das ist die Grundlage für Demut und für Dienst. Und nun wollen wir uns an dieser Stelle mal fragen, wie sehe ich denn mich und meine Glaubensgeschwister eigentlich? Liegt die Betonung darauf, dass ich uns zunächst beide mal als geheiligt, als Kind Gottes, als in Christus, als begnadigt sehe? Oder sehe ich mich insgeheim eigentlich als was Besseres und schaue eher herab auf andere und baue damit eigentlich letztendlich meine Identität auf mich selbst? Ja, begegne und diene ich anderen als Brüdern und Schwestern, die genau durch die gleiche Gnade erlöst worden sind, wie ich sie selbst nötig hatte? Oder denke ich mir vielmehr insgeheim, boah, das sind Menschen, die halt auch irgendwie noch in die Gemeinde Jesu reingerutscht sind? Und glaubst du tatsächlich an das neue Veränderungspotenzial in Christus für deine Mitgeschwister? Ja, wenn du vielleicht über sie nachdenkst oder wenn du vielleicht dich sogar um sie kümmerst, wenn du für sie betest, wenn du ihnen Glaubenshilfe gibst. Wir wollen an dieser Stelle von Paulus lernen, unsere Glaubensgeschwister mit solchen Augen zu sehen und mit dieser Haltung als Diener für sie zu fungieren. Und zugleich wollen wir für uns selbst den Gedanken festhalten und Gott alle Ehre dafür geben, dass er uns in den Stand in Christus hineinversetzt hat und dich und mich als heilig und als Kind Gottes ansieht und vollkommen angenommen hat, wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter kennst. Und dieser Stand in Christus ist die Grundlage für alles wahre weitere Glaubensleben. Nun schreibt Paulus, wie so oft am Anfang seiner Briefe, diesen Gruß hier. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und das Wort für Gnade an dieser Stelle entspringt aus der griechischen Wortwurzel, aus der griechischen Wortwurzel Chairo. Und das bedeutet so viel wie sich freuen oder begrüßt sein. Und das war tatsächlich damals eine ganz gängige Grußformel unter den Griechen, dieses Chairo. Und wenn Paulus hier am Briefanfang jetzt sie grüßt mit nicht Chairo, sondern Charis, ist das griechische Wort für Gnade, dann erinnert das wahrscheinlich an diese Grußformel. Ja? Und so grüßt er sie, also mit Gnade. Und das zweite Wort hier, Friede, das erinnert vor allem die Juden an diesen Shalom, an diese Grußformel, die sie sich gegenseitig zugesagt haben. Und in diesen beiden Wörtern, in dieser ganzen Aussage, steckt so viel an geistlicher Bedeutung. Aber Paulus wollte vor allem am Anfang seines Briefes ausdrücken, dass er seinen Lesern, den Kolossern, wünscht, dass sie durch den Brief Gnade und Friede von Gott bekommen. Und dass Gnade und Friede ihnen zuteil wird von Gott. Und Gnade und Friede kommen nur von Gott, kommen nur vom himmlischen Vater. William MacDonald, der Ausleger, hat das so schön umschrieben, indem er Folgendes geschrieben hat dazu. Gnade zeigt uns Gott, wie er sich zur sündigen, verlorenen Menschheit in Liebe und mitfühlender Zuwendung hinabbeugt. Friede fasst alle Folgen im Leben eines Menschen zusammen, wenn er Gottes Gnade als Geschenk annimmt. Er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht und ausgedrückt. Und wir sehen, die absolute Grundlage wahren Glaubens, und man könnte auch sagen, die Identität wahren Glaubens, die ist, dass wir durch Christus geheiligt und zu Gottes Kindern geworden sind. Und aus dieser Wurzel erwächst dann alles Weitere. Und das führt uns zum zweiten Kennzeichen wahren Glaubens. Und der zweite Punkt heißt, durch Liebe gekennzeichnet, Vers 3 und 4. Ab Vers 3 steigt Paulus damit ein, dass er Gott die Ehre dafür gibt, dass Gott so wunderbar in den Kolossern wirkt. Und so schreibt er, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Paulus und Timotheus und vielleicht auch der ein oder andere, der gerade bei ihnen gewesen ist, die haben vom Glauben der Kolosser gehört. Und das Naheliegendste, die naheliegendste Informationsquelle für sie war dieser Epaphras, weil der war zu der Zeit bei Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, kann man in Kolosser 4, Vers 12 nachvollziehen. Und darüber hinaus ist es auch möglich, dass der vorbildliche Glaube der Kolosser schon die Runde gemacht hat. Das ist ja bis heute auch so, ne, wenn irgendwo in der christlichen Welt was passiert, sei es Gutes wie Schlechtes, wo irgendwo richtig was in Bewegung ist, dann kriegen wir das ganz schnell auch mit. Auf jeden Fall kamen diese Infos über die Kolosser in Rom an und das veranlasste Paulus und auch Timotheus dazu, vor allem einem im Gebet zu danken, und das war Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus. Jetzt gehen wir ganz kurz gedanklich nochmal zurück zu Vers 2, wo Paulus am Ende von unserem Vater gesprochen hat. Und jetzt hier in Vers 3 beobachten wir, dass er Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nennt. Und dadurch wird noch einmal so deutlich, wer Gott eigentlich zu unserem Vater gemacht hat. Es war Jesus, der einzige Sohn selbst, durch den wir Gott jetzt Vater nennen dürfen und Gott zu unserem Vater geworden ist. Und sowohl wenn ein sündiger Mensch zu Gottes Kind wird, wie auch wenn ein Kind Gottes in seinem Glaubensleben wächst, dann gibt es nur eine Adresse, die die Ehre bekommen muss. Und das ist Gott, der Vater. Und so ist für Paulus klar, dass Gott selbst für sein Wirken an diesen Menschen absolut zu danken ist. Es war nicht Epaphras, der Gemeindegründer, der dem letztendlich der Dank gilt. Es waren nicht irgendwelche Strategien und Methoden, sondern es war Gott, der das Wachstum gewirkt hat. Und was lernen wir daraus für uns? Wir lernen, wo auch immer wahrer Glaube an Jesus entsteht und wo auch immer Gott geistliches Wachstum im Leben eines Menschen bewirkt, da wollen wir ihm Dank und Ehre dafür geben. Und zwar nicht nur einmal und dann ist das abgehakt. So geht es ja ganz schnell, ne? Dann ist das wieder in Vergessenheit. Nein, Paulus schreibt, dass sie Gott alle Zeit danken, wenn sie für die Kolosser beten. Und Paulus dankt nicht nur, er bittet auch. Wir sehen das nächste Woche im Text ab Vers 9, Kolosser 1, Vers 9. Aber vorangestellt ist bei ihm der Dank für das, was Gott bereits tut. Und auch hier können wir eine wertvolle Perspektive für unser Gebetsleben lernen. Nämlich, wenn wir für unsere Glaubensgeschwister beten, ist es gut, sich bewusst daran zu erinnern und Gott dafür zu danken, was er bereits im Leben von diesen Menschen getan hat. Und wir sollten das tun, bevor wir dafür bitten, dass er ihr Leben weiter verändert und prägt und sie wachsen lässt. Weil natürlich ehren wir dadurch Gott auf der einen Seite, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich fast noch wichtiger für uns ist, dass wir nicht vergessen, was Gott im Leben von den Menschen in meinem Umfeld, von meinen Glaubensgeschwistern getan hat, wie er schon gewirkt hat, weil das motiviert mein Bitten für sie, dass Gott wirklich weiter etwas wachsen lässt und es schafft die richtige Perspektive auf unsere Glaubensgeschwister. Nun ist vor allem eine herausstechende Sache hier erwähnt, die den Glauben der Kolosser kennzeichnet, und zwar Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und an dieser Stelle steht für Liebe das Wort Agape im Griechischen, also diese schenkende, diese bedingungslose nach dem Vorbild Gottes selbst. Und dann steht da nicht so etwas wie die Liebe, die ihr zu eurem persönlichen auserwählten Heiligen habt oder sowas, ja, sondern da steht die Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und die Heiligen, die hier angesprochen sind, das habe ich im ersten Punkt schon ausgeführt, das sind alle wahren Gläubigen. Also man könnte sagen, dass sie Liebe zu allen Gläubigen hatten. Und es wäre für uns vielleicht nachvollziehbarer, wenn da stehen würde, ja, zu manchen Heiligen oder zu den meisten Heiligen oder irgendwie sowas. Aber da steht zu allen Heiligen. Und damit sind mindestens mal alle Glaubensgeschwister gemeint, die in ihrer eigenen Gemeinde waren. Aber darüber hinaus wahrscheinlich auch alle anderen Glaubensgeschwister, die sie teilweise noch nicht mal kennen. Und das wird später in Vers 8 dann auch deutlich, wenn Paulus dann sagt, dass sie Liebe im Geist für ihn haben. Und wir haben nochmal im Hinterkopf, dass sie Paulus ja noch nie gesehen haben. Und trotzdem ist da eine Liebe. Und gerade der Geist Gottes ist es, der diese Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern in uns hervorbringen will. Galater 5,22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe und so weiter. Ja. Und der Grund dafür ist, dass wir in Christus nicht nur mit Gott verbunden sind, sondern auch untereinander verbunden wurden. Wir sind eine Familie mit einem Vater im Himmel. Und vielleicht habt ihr diese Erfahrung schon gemacht, dass ihr irgendwo hingekommen seid und ihr seid auf Menschen getroffen, die ihr nicht kanntet, und sie sind gläubig, aber und man merkt, ganz schnell fühlt man sich eng verbunden mit ihnen und das Miteinander ist geprägt von Liebe und das ist was Wunderbares. Und warum ist das so? Ja, weil Gott die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern bewirkt. Die Liebe zu den Glaubensgeschwistern ist also etwas, was wahren Glauben ausmacht. Und auch an dieser Stelle wollen wir uns herausfordern lassen, uns zu fragen, wie steht es denn um meine Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern? Interessiere ich mich für sie oder sind sie mir eigentlich egal? Sind sie mir ziemlich gleichgültig? Habe ich so ein paar persönliche Auserwählte für mich? Oder kann ich mich da einklinken, zu sagen, ich habe Liebe zu allen Heiligen? Vielleicht nicht vollkommen gleich ausgeprägt, aber ist dieser Grundsatz vorhanden? Und wenn du merkst, dass du nur sehr wenig Liebe für andere hast, dann ist es dringend notwendig, zur Quelle der Liebe zurückzugehen, sie anzuzapfen. Nach dem Grundprinzip aus aus 1. Johannes 4, Vers 19, wo steht, wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Quelle unserer Liebe, der Motor unserer Liebe. Und das sehen wir nicht nur als Kennzeichen bei Paulus, sondern zum Beispiel auch im 1. Johannesbrief sehr deutlich oder auch in den bekannten Worten von Jesus in Johannes 13, Vers 34 und 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der Glaube an Jesus war bei den Kolossern also gekennzeichnet von Liebe. Und dazu kam ein weiterer Punkt, um den sie Bescheid wussten und der ihren Glauben ausgemacht hat. Und das ist der dritte. Das dritte Kennzeichen, von Hoffnung getragen. Und es geht um Vers 5. In Vers 5 ist die Rede davon, wenn es jetzt da heißt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist, von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums. An dieser Stelle ist ein bisschen unklar, ob Paulus damit ausdrücken will, dass er dankbar ist für die Hoffnung, die für sie in den Himmeln aufbewahrt ist. Wäre denkbar. Oder ob er in Anlehnung an Vers 4 sagt, dass die Liebe zu allen Heiligen mitunter auch motiviert daraus ist, dass sie eine Hoffnung haben, die in den Himmeln für sie aufbewahrt ist. Und wie gesagt, beides ist möglich und beides hätte auch biblisch anderweitig Anhaltspunkte. Und es gibt, glaube ich, wenn wir über die Hoffnung von uns Christen nachdenken, gibt es allen Grund, Gott zu danken. Und dabei ist Hoffnung im biblischen Sinne kein ungewisses Wunschdenken, sondern biblisch gesehen vielmehr eine feststehende Zuversicht, die wir als Gläubige erwarten dürfen. Und wir können uns fragen, was macht uns da so gewiss? Was macht diese Hoffnung eigentlich aus? Unsere Hoffnung ist begründet in einer Person, die ewig existiert, und unsere Hoffnung ist begründet in einem Werk, das ewig ausreicht. Unsere Hoffnung ist begründet in Jesus Christus, der ist und der war und der kommt. Und unsere Hoffnung ist begründet in seinem Evangelium. Das Wort für Hoffnung an dieser Stelle kommt noch zweimal im Kolosserbrief vor, nämlich in Kolosser 1, Vers 23 und Vers 27. Und in Kolosser 1, Vers 23 haben wir eben schon gehabt, da wird die Hoffnung des Evangeliums genannt. Davon ist die Rede. Also die Hoffnung oder vielmehr die Gewissheit in diesem Sinne, dass wir durch Jesus mit Gott versöhnt wurden und vor Gott als heilig und tadellos und unsträflich dargestellt werden. Das ist unsere Gewissheit als Gläubige. Und in Vers 27, ein paar Verse später, wenn man in die zweite Vershälfte schaut, dann ist da die Rede von Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Bibel spricht hier und zum Beispiel auch in Galater 2, Vers 20 und an anderen Stellen davon, dass Jesus bereits in uns lebt. Das heißt, wir haben bereits diese neue Natur bekommen oder wie Paulus das dann später im Kolosserbrief, in Kolosser 3, Vers 10 ausdrückt, dass er sagt, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Und trotzdem lässt unsere vollständige Vollendung noch auf sich warten. Wir sind zwar in Christus, aber wir sind noch nicht bei Christus. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit Gottes angekommen. Wir sind noch nicht in unser himmlisches Zuhause eingezogen. Und Jesus hat ja in diesen bekannten Worten aus Johannes 14, Vers 2 und 3 zu seinen Jüngern Folgendes gesagt: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die großartige Hoffnung, das ist die großartige Gewissheit für jeden wahren Gläubigen. Jesus hat dir ein himmlisches Zuhause bereitgestellt in seiner Gegenwart, wo du eines Tages hineinziehen darfst. Das ist wunderbar und für jeden von uns heute Morgen lässt sich definitiv sagen, wir sind noch nicht zu Hause, wir sind noch nicht angekommen, aber unser himmlisches Zuhause, das besteht bereits. Hier in Kolosser 1, Vers 5 heißt es so schön, dass die Hoffnung in den Himmeln aufbewahrt ist. Man könnte ja auch übersetzen mit bereit liegt. Ja, und das Wort, was hier verwendet wird, wird zum Beispiel auch in 2. Timotheus 4, Vers 8 von Paulus verwendet, wo er kurz vor seinem Ableben davon spricht, dass der Siegeskranz der Gerechtigkeit für ihn bereit liegt. Und der Gedanke, der mit diesem Wort verknüpft ist, ist also, dass etwas zur zukünftigen Verwendung für dich bereits aufbewahrt ist und bereit liegt. Übertragen auf uns als Gläubige, für dich, wenn du gläubig bist, liegt das ewige Leben in der Gegenwart Gottes bereits bereit. Das ist bereits aufbewahrt, das ist bereits da und es geht nur noch darum, dass wir dahin ziehen, dass wir es ergreifen. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke dich als Kind Gottes erfreut und erfüllt und mit so einer Sehnsucht weckt, endlich nach Hause zu kommen, zu ihm, endlich bei ihm zu sein und dieses ewige Leben zu ergreifen in der Gegenwart von deinem Herrn. Und selbst wenn das Leben vielleicht gerade für manch einen ganz gut laufen mag, übertrifft diese Hoffnung, die in den Himmeln für dich aufbewahrt ist, alles andere, alles, was du dir vorstellen kannst. Aber noch größer und noch ermutigender wird diese Hoffnung für dich, wenn du gerade durch schwere Leiden gehst, wenn du durch Herausforderungen gehst, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn turbulente Zeiten da sind. Warum? Weil du darfst wissen, dass deine Seele eines Tages zu der Ruhe kommen wird, nach der du dich so sehr sehnst. Diese Hoffnung hier, die steht so sicher, wie Jesus selbst lebt und wie sein Werk für dich am Kreuz genügt. Und dabei prägt diese Perspektive der Hoffnung unser Hier und Jetzt, unser Hier und Heute in den Werten, die wir haben, in der Ausrichtung unseres Lebens und auch in der Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern, die ja mit uns gemeinsam die Ewigkeit verbringen werden. Diese Paarung hier in Vers 4 und 5, diese Trilogie Glaube, Liebe und Hoffnung, begegnen uns immer mal wieder in der Bibel, zum Beispiel in 1. Korinther 13, Vers 13, und es wirkt unmittelbar zusammen. Und Norman Geisler hat das so gut auf den Punkt gebracht, indem er Folgendes geschrieben hat. Im Glauben blickt die Seele nach oben auf Gott. Die Liebe blickt nach außen auf den Nächsten. Die Hoffnung blickt nach vorn in die Zukunft. Der Glaube beruht auf dem, was Christus in der Vergangenheit vollbracht hat. Die Liebe ist tätig in der Gegenwart und die Hoffnung nimmt die Zukunft vorweg. Wahrer Glaube ist von Hoffnung getragen, aber wir sehen noch eine weitere Auswirkung des Evangeliums in Vers 6 und das führt uns zum vierten Kennzeichen, das heißt durch Frucht sichtbar. Und es geht um Vers 6. Nehmen wir nochmal die zweite Hälfte von Vers 5 und dann den Vers 6, wo Paulus Folgendes über die ganz natürliche Ausprägung des Evangeliums schreibt. Von ihr, von dieser Hoffnung, habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Wenn das Evangelium irgendwo von Menschen gehört wird und sie die Gnade Gottes in Wahrheit erkennen, wovon hier die Rede ist, dann wird das nicht ohne Auswirkungen im Leben bleiben. Anders ausgedrückt, wenn der Same des Evangeliums im Leben eines Menschen Wurzeln schlägt, dann wird daraus Frucht entstehen, dann wird daraus etwas erwachsen. Und genau davon spricht Paulus ja hier. Und dabei ist es nichts Außergewöhnliches, wenn aus dem Evangelium irgendwas entsteht oder wenn es das Leben von Menschen auf den Kopf stellt, sondern es ist etwas ganz Natürliches und es ist sogar etwas ganz Logisches. Weil wenn Jesus auf einmal der Herr meines Lebens wird und die Richtung vorgibt und das Steuerrad übernimmt, dann wird sich mein Leben zwangsläufig verändern und auch verändern müssen. Und die Botschaft des Evangeliums, die will nahezu alles in unserem Leben verändern. Unsere Denkweisen, unsere Werte, unseren Umgang mit anderen Menschen, unser Verhalten, unser Reden, ja wirklich eigentlich jeden kleinen wie großen Lebensbereich, den wir so haben. Und vielleicht erinnert ihr euch an diese Predigtreihe zurück, die wir mal hatten, die Kraft des Evangeliums. Und wir haben uns dann verschiedene Aspekte angeschaut, die Kraft des Evangeliums in der Ehe, in der Familie, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Vergebung, in der Prioritätensetzung, im Leid, im Kampf gegen die Sünde und so weiter. Ihr könnt es auf der Homepage nachhören. Und da wurde so gut deutlich, wie das Evangelium in unser ganzes Leben eigentlich hineinwirkt. Wie das Evangelium den großen Unterschied macht. Und wir sehen das dann in Kapitel 3 und 4 auch noch, wie das Evangelium, dieses neue Leben in Christus, die unterschiedlichsten Bereiche in unserem Leben prägt und wie sich es ausprägt. Ich bin davon überzeugt, wenn wir das Evangelium wirklich verstanden haben und wenn es uns zu Herzen gegangen ist, dann wird das unser Leben umkrempeln. Dann wird der Wunsch, dass Jesus in unserem Leben Gestalt annimmt, immer mehr und immer stärker werden. Dann sehen wir uns nach der Erneuerung, von der Paulus in Kolosser 3 dann später spricht. Und der Dreh- und Angelpunkt dafür ist die Gnade Gottes, dass wir sie in Wahrheit erkannt haben. Dass wir bewegt wurden von seiner Gnade. Nicht nur wissen irgendwie theoretisch, sondern wirklich bewegt wurden von seiner Gnade. Andersrum, wenn unsere Sicht von Jesus und von seinem Evangelium klein ist, dann wird auch die Frucht in unserem Leben klein sein. Bildlich gesprochen, ein schwaches Wurzelwerk bringt schlechte oder auch gar keine Frucht hervor. Und ich will uns an dieser Stelle fragen, selbst mal zu überlegen, welche Früchte bringt das Evangelium denn in meinem Leben oder welche Früchte hat es vielleicht auch gebracht? Kannst du diese Verbindung zwischen deinem Leben und dem Evangelium herstellen oder sind das irgendwie so zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben? Und schlussendlich ist die Frage, wie groß ist denn deine Sicht von Jesu Person und von Jesu Werk, von seinem Evangelium? Paulus spricht davon, dass das Evangelium nicht nur nach Kolosser gekommen ist, sondern in der ganzen Welt ist und wächst. Und damit will er nicht ausdrücken, dass das Evangelium bereits jeden Menschen erreicht hat zu dieser Zeit und die große Völkermission von Jesus erreicht wäre. Nein, Paulus selbst eifert ja darum, dass das Evangelium an alle Menschen geht, dass dieses Wort der Wahrheit des Evangeliums zu den Menschen kommt. Und bis heute ist dieses Ziel ja noch nicht erreicht. Und umso dringlicher ist der Aufruf für uns ja auch, dass wir alle Mittel und Möglichkeiten in Bewegung setzen, damit die Ausbreitung des Evangeliums stattfinden kann, damit Menschen zur ewigen Rettung gelangen können. Aber für Paulus war zu diesem Zeitpunkt zumindest schon sehr viel Hoffnung da, weil er zu der Zeit ja mitten im Zentrum der damaligen Welt in Rom war und gewissermaßen war er an einem Stützpunkt, von dem aus das Evangelium in alle Welt dann weitergehen konnte. Und er hatte die tiefe Überzeugung, dass das Evangelium immer weiter wachsen muss und dass das Evangelium auch immer weiter wächst, dass es Kreise zieht und um sich schlägt und dass es tatsächlich Frucht hervorbringt. Und die Frage ist, haben wir diese Überzeugung auch? Teilen wir sie mit Paulus, dass wir wirklich daran glauben, ja, das Evangelium, das hat Kraft und es bringt Frucht. Ein Kennzeichen, was wahren Glauben ausmacht, ist, dass daraus sichtbare Frucht entsteht. Und noch ein letztes, kurzes Kennzeichen sehen wir, und zwar ist das unser fünfter Punkt, was wahren Glauben ausmacht, von treuem Dienst geprägt. Und es geht um Vers 7 und Vers 8. In Vers 7 und 8 sehen wir Epaphras und schlussendlich auch nochmal die Kolosser als lebendiges Beispiel von Früchten des Evangeliums. Ab Vers 7 heißt es, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan. Ich habe in der Einführung zu dem Brief eben schon gesagt, dass Epaphras sehr wahrscheinlich der Gemeindegründer war und auch einer der Hauptverantwortlichen. Und er befand sich sehr wahrscheinlich also in Apostelgeschichte 19, während Paulus in Ephesus war, da auch in Ephesus, hat das Evangelium gehört, hat es geglaubt, hat sich bekehrt und ist dann mit dem Evangelium zu seinen Landsleuten nach Kolossä marschiert. Und man sieht sehr deutlich, wie das Evangelium im Leben von diesem Epaphras selbst Wurzeln geschlagen hat und wie es Frucht hervorgebracht hat und wie es durch ihn ausgebreitet wurde und wächst. So haben sie also von Epaphras, von ihm, von seinen Worten, aber auch sicherlich von seinem Vorbild gelernt. Epaphras ist, wie ich es eben schon gesagt habe, zu diesem Zeitpunkt, als Paulus den Brief schreibt, in Rom bei ihm. Und Epaphras war es auch, der die Probleme der Gemeinde, dieser jungen Gemeinde, die Irrlehren, die Strömungen, die auf sie einströmen und so weiter, der das alles Paulus gesagt hat. Und daraufhin schreibt Paulus ja individuell, passend für Kolossä, diesen Brief. Und nun ist interessant, wie Paulus ihn hier beschreibt als unseren geliebten Mitknecht. Wörtlich könnte man auch übersetzen, statt Mitknecht, mit Sklave. Und mit diesem Geliebten bringt Paulus seine Wertschätzung zum Ausdruck. Und zum anderen sagt er aber mit dieser Formulierung Mitknecht, dass sie beide den gleichen Herrn haben, dem sie dienen. Das heißt, Paulus sieht ihn als einen Kollegen, als einen Mitstreiter für den Herrn. Und das, obwohl Paulus ja eigentlich eine Stellung eines Apostels hatte, aber er sieht diesen Epaphras als seinen Dienstgenossen mit dem gleichen Ziel. Und so charakterisiert er ihn als treuen Diener des Christus für die Kolosser. Und wir werden Epaphras noch genauer uns anschauen, am Ende dann der Predigtreihe in Kolosser 4, Vers 12 und 13, da beschreibt Paulus diesen besonderen Mann und das, was ihn ausgemacht hat, nochmal eindrücklicher als einen echten Mann des Dienstes und der Hingabe. Aber an dieser Stelle wollen wir kurz nochmal innehalten und diese Formulierung, ein treuer Diener des Christus für andere, das wollen wir mal einen kurzen Moment auf uns wirken lassen und uns fragen, ob das wohl auch über uns gesagt werden könnte. Also dröseln wir das kurz auf. Bin ich treu? Bin ich ein Diener? Diene ich Christus? Und ist mein Dienst an Christus oder für Christus ein Dienst, wovon andere profitieren? Und wie profitieren sie vielleicht? Das sind Überlegungen, die wir einfach mal mitnehmen können, vielleicht in diese Woche. Und es wäre so schön, wenn über uns gesagt werden könnte, das ist ein treuer Diener des Christus für andere, für die Gemeinde, für andere Glaubensgeschwister. Wenn wahrer Glaube wächst, dann prägt sich das zunehmend mehr auch in treuem Dienst aus. Davon bin ich überzeugt. Und unser Thema heute Morgen war, was wahren Glauben ausmacht. Und wir haben uns diese fünf Kennzeichen zur Selbstreflexion angeschaut, nämlich erstens durch Christus geheiligt und zu Gottes Kind geworden, zweitens durch Liebe gekennzeichnet, drittens von Hoffnung getragen, viertens durch Frucht sichtbar und fünftens von treuem Dienst geprägt. Und wir wollen uns einen kurzen Moment nehmen, nachdem wir diese Kennzeichen haben, was wahren Glauben ausmacht, einen kurzen Moment der persönlichen Stille und Reflexion, um darüber nachzudenken, vielleicht Gott zu danken, wo nötig auch umzukehren, und auch unsere Veränderungsbereitschaft neu ihm zum Ausdruck zu bringen. Und wir nehmen uns einen kurzen Moment der persönlichen Stille, bevor wir dann gemeinsam Gott danken wollen und anbeten wollen in Liedern, wozu ich euch herzlich einlade, dass wir dann gemeinsam aufstehen.